So, ich will mit einer Frage starten. Und zwar, wer von euch hat schon Kinder? Wer darf sich mal melden? Okay, knapp über die Hälfte. Wer von euch hat schon Enkel? Nicht schlecht. Also ich habe noch keine Kinder. Ich melde mich nur, dass ihr euch ermutigt fühlt. Okay, die zweite Frage, die ich euch stellen will, ist, wer von euch kann sagen oder hat geistliche Kinder? Ich erkläre kurz, was ich damit meine. Ich würde sagen, geistliches Kind ist jemand, den man entweder zum Glauben geführt hat oder wo Gott ganz klar gemacht hat, das ist eine Person, um die du dich kümmern sollst, wo auch eine Beziehung oder eine Bindung da ist, die über ein normales, wir sind befreundet, hinausgehen. Also wer von euch würde sagen oder kann sagen, ich habe ein geistliches Kind? Okay. Ich glaube, das Bild von einem leiblichen Kind kann uns helfen, auch zu verstehen, was es bedeutet, ein geistliches Kind zu haben oder generell, was es bedeutet, auch in Gottes Reich Verantwortung für Menschen zu übernehmen. Deshalb, wenn ihr Kinder habt, dann hilft es euch heute Morgen, das besser zu verstehen. Das Thema, über das ich sprechen will oder das mir Gott aufs Herz gelegt hat, ist Jüngerschaft. Und Jüngerschaft oder gemeinsame Nachfolge ist in manchen Gemeinden oder in manchen christlichen Szenen relativ inflationär verbreitetes Wort. Und anstatt es jetzt irgendwie näher zu definieren, würde ich gerne einfach zwei, drei Geschichten erzählen, wie das in meinem Leben ausschaut oder wie ich das erlebe mit unterschiedlichsten Personen. Können wir die? Yes, dankeschön. Und zwar seht ihr hier, ich bin in der Mitte und es gibt einen Markus, Simon und Sebastian in meinem Leben. Und von allen diesen drei will ich euch ganz kurz ausschnittweise ein bisschen erzählen, wie ich mit denen unterwegs bin oder was ich mit denen erlebe. So, die erste Person, Markus, das ist nicht mein geistlicher Vater, aber mein Mentor. Also definitiv eine Person, von dem ich lerne, von dem ich mich unterordne, bei dem ich Rat suche, zu dem ich mit meinen Fragen kommen kann. Und vor letztes Wochenende, Markus lebt in Berlin, habe ich ihn ein Wochenende lang in Berlin besucht, habe einfach bei ihm gelebt, mit ihm und seiner Familie Zeit verbracht. So, seine Frau war leider nicht da an dem Wochenende, aber wir haben mit seinen Kindern Zeit verbracht zusammen. Das heißt, wir haben gekocht, wir waren an der Spree, wir haben zusammen gebetet, wir hatten viel Zeit, uns einfach auszutauschen. Aber ich glaube, noch wichtiger für mich als die Themen, die wir besprochen haben oder die Dinge, über die wir nachgedacht haben, was wir geplant haben, waren zwei Dinge. Und zwar erstens, dass wir so viel Zeit und Raum hatten, dass er Fragen stellen konnte und in mein Leben reinsprechen konnte an einzelnen Stellen und nachhaken und fragen, okay, Micha, wie ist das bei dir? Oder warum lebst du das so? Oder in Bezug auf Beziehung hat er nachgefragt, hey, wie steht's da bei dir? Was läuft da? Und das Zweite war, dass wir einfach zusammen Leben teilen konnten, Zeit verbringen konnten und unsere Beziehung verstärken durften. Und das ist für mich ein riesengroßes Segen, zu wissen, ich habe so eine Person in meinem Leben. Das ist Markus, das ist mein Mentor, die Person, der ich mich auch unterordne, von der ich lerne. Dann gibt es Simon. Ihr habt Simon vielleicht schon mal gesehen, weil Simon war hier auch schon mal zum Predigen. Ich glaube, vor 2 Wochen war er hier, ne? Genau, Simon, ist mit dem lebe ich zusammen. Der wohnt bei mir mit in der WG. Und wir teilen uns sogar ein Zimmer, weil wir irgendwann im Theologiestudium zusammen gemerkt haben, so, wow, wir beten jeden Morgen zusammen und wir können doch einfach auch jetzt das noch intensiver leben und zusammen im Zimmer wohnen. So, Simon hat eine krasse Hochebene gebaut, wo wir unsere beiden Matratzen haben, schön getrennt, passt eine Bibel dazwischen, also keine Sorge. Und das ist für mich eine absolute Bereicherung, weil ich weiß, okay, Simon ist jemand, der ist da und manchmal, wenn es mir schlecht geht und niemand anders das sieht, weil ich es auch nach außen hin verstecke, dann kriegt er das mit. Die von euch, die in der Ehe leben, die kennen das. Das ist so bereichernd, wenn da jemand da ist, mit dem man auf Augenhöhe ist, wo man weiß, der weiß, wie es mir geht. Und ich glaube, das ist auch was wir auch in Gottes Reich haben können. Diese engen Beziehungen mit Geschwistern auf Augenhöhe, wo wir zusammen beten können, wo wir Dinge besprechen können, wo wir mit unseren Sorgen hinkommen können, wo wir auch gemeinsam Spaß haben können, einfach Dinge unternehmen dürfen. Und also bei Simon und mir hat das ganz verschiedene Facetten. Also wir reden auch über, wenn einer von uns predigt oder wir mit Leuten unterwegs sind, uns treffen, dann sprechen wir die Themen manchmal davor durch, weil das uns einfach hilft, uns darauf vorzubereiten und den anderen auch mit da reinzunehmen. Dann die dritte Person, das ist Sebastian. Sebastian wohnt auch mit uns zusammen. Ich wohne in der Elfer-WG in Heuchelheim, also hat es viel Platz. Und Sebastian ist einer von den Personen, der auch mit uns wohnt. Der war, als er eingezogen ist, letztes Jahr im Dezember, noch nicht mit Jesus unterwegs. So, wir kannten uns schon, wir haben uns regelmäßig getroffen. Aber vor 5 Wochen habe ich Sebastian taufen dürfen. Und das ist so bereichernd, weil ich würde sagen, er ist mein geistliches Kind. Also er ist mein geistliches Kind. Ich würde es nicht nur sagen, das ist so. Und ich habe für ihn eine andere Verantwortung als für andere Leute in meiner WG. Und das waren nicht immer nur einfache Zeiten. So, jetzt folgt er Jesus nach und es ist krass, was er gerade für Schritte geht, wo er drüber nachdenkt, hey, wie kann ich von Jesus weitererzählen? Wie ist das mit dem Bibellesen, wenn er zu mir kommt und fragt, ob wir zusammen beten können oder zusammen die Bibel lesen können? So, das berührt mein Herz, weil ich merke, er hat Vertrauen zu mir und er kommt mit diesen Sachen zu mir. Aber auf dem Weg dahin, boah, das war nicht immer einfach. Also da gab es, ihr müsst wissen über ihn, ich werde jetzt nicht alles ausplaudern, aber er hatte Probleme mit Drogen und es war nicht immer einfach zu wissen, hey, was ist, wenn er zu mir kommt und fragt, kannst du mir Geld geben, ich habe nichts zu essen und ich will ihm absolut Geld geben und ich habe Geld, ich habe kein Problem, ihm das zu geben. Aber immer dieses Gefühl zu haben, ich weiß jetzt nicht, was er mit dem Geld macht. Ich weiß nicht, ob ich ihm vertrauen kann. Und dann diesen Schritt machen zu dürfen, zu sagen, okay, und ich will es ihm trotzdem geben und ihm vertrauen und ihn auch nicht darauf festnageln, was er mit dem Geld macht, weil es ist seine Verantwortung. Aber trotzdem werde ich nachfragen und nachgeben. Ich könnte noch ganz andere Geschichten erzählen. Der Punkt, den ich machen will, ist, es gibt diese 3 verschiedenen Ebenen. Und man könnte die, anstatt die mit den Namen zu füllen, bei den Leuten, wo ich unterwegs bin, einfach füllen mit geistlicher Vater oder Mutter oder Mentor, Mentorin. Man kann auch andere Worte einfüllen, die Begriffe sind nicht so wichtig. Oder Geschwister, geistliche Geschwister oder in der Zweierschaft, wo wir mit Leuten eng unterwegs sind. Oder eben geistliche Kinder oder auch Mentees. Und ich glaube, diese 3 Beziehungsebenen, die können uns helfen, zu denken, wie ist unser Beziehungsstatus zu einer Person hin. Und darauf will ich heute noch ein bisschen mehr eingehen. Ihr könnt diese Mindmap gerne im Hinterkopf behalten. Wir werden da nachher nochmal drauf zurückkommen. So, meine Hauptaussage für heute ist, wir sind eine große gemeinsame Familie, eine geistliche Familie. Gott ist ein Gott der Gemeinschaft. Gott ist selber Gemeinschaft und er hat uns auch für Gemeinschaft geschaffen. Gemeinschaft mit ihm, aber auch Gemeinschaft untereinander. Und wir sind gemeinsam auf diesem Weg unterwegs. Niemand von uns muss alleine gehen. So, niemand muss alleine gehen. Wir dürfen diesen Weg zusammen gehen. Es ist sogar viel besser und viel einfacher, wenn wir diesen Weg zusammen gehen. Und die Frage, die heute mitschwingt und wo wir am Ende nochmal drauf kommen wollen, ist, mit wem gehst du deinen Weg gemeinsam? Könntest du Namen hier einfügen? Könnt schon mal drüber nachdenken. Wer taucht euch da spontan auf? Okay, haltet den Gedanken fest oder die Person, wenn ihr da was habt. Wir kommen am Ende der Predigt dann nochmal drauf zurück. Aber wenn es euch hilft, könnt ihr es auch schnell notieren. Ich habe jedem von euch Zettel, Stift hingelegt, könnt euch gerne so eine Mindmap einfach mal aufzeichnen für euch selber. Wenn da im Lauf der Predigt nochmal was kommt, so seid frei, schreibt mit, das fühlt sich auch immer gut an, dann denke ich sag was euch hilft und ermutigt mich auch. Okay, es gibt einen Text in der Bibel, und zwar 1. Johannes 2, und da geht es auch um geistliche Elternschaft oder generell auch um geistliche Beziehung. Ich habe den uns mitgebracht und ich würde den gern einfach lesen. Ihr dürft hier vorne mitlesen. Johannes schreibt da: Meine lieben Kinder, ich schreibe euch, weil euch eure Sünden um Jesu Willen vergeben sind. Väter, ich schreibe euch, weil ihr den kennt, der von allem Anfang an da war. Ihr jungen Leute, ich schreibe euch, weil ihr den Bösen besiegt habt, den Teufel. Lasst es mich noch einmal sagen, Kinder, ich schreibe euch, weil ihr den Vater kennt. Väter, ich schreibe euch, weil ihr den kennt, der von Anfang an da war. Ihr jungen Leute, ich schreibe euch, weil ihr stark seid. Das Wort Gottes ist in euch lebendig und bleibt in euch, und ihr habt den Bösen besiegt. Ich habe die zwei Aussagen jeweils über diese geistlichen Kinder, junge Männer, junge Frauen oder geistliche Väter, Mütter mal in eine Tabelle zusammengepackt, dass wir das übersichtlicher haben. Und der Text sagt, es gibt, wie hier in meiner Tabelle schon kategorisiert seht, es gibt geistliche Kinder, es gibt geistliche junge Männer, junge Frauen und es gibt geistliche Väter und Mütter. Das sind wie drei Phasen im Leben eines Christen oder in dem wie in unserer Nachfolge. Und Johannes, der beschreibt das hier und er benutzt dieses bekannte Bild von Kindern, von Jungen, von Vätern, die aufwachsen. Also wenn ich Väter sage oder die männliche Form benutze, die Frauen sind immer mit angesprochen. Das ist, kann man hier drehen und wenden, wie man will. Aber es gibt diese unterschiedlichen Phasen und es gibt auch unterschiedliche Herausforderungen. Und wir können uns das ganz kurz nochmal anschauen, um was es da geht. Und zwar, es sagt, geistliche Kinder haben Vergebung ihrer Sünden durch Jesus. Das ist im Endeffekt wie die Geburt. So, wenn wir das erste Mal Vergebung unserer Sünden durch Jesus bekommen, dann werden wir neu geboren. Und dann, wenn wir dann mit Gott leben und ihm unser Leben geben, so dann wissen wir, wir sind mit ihm unterwegs. Also das ist wie die Geburt, der Anfang. Und das Zweite, was über geistliche Kinder gesagt wird, ist, sie kennen den Vater. Also sie kennen den, von dem sie kommen, der ihr Vater ist, der ihnen das Leben schenkt. Und wenn wir das jetzt mal auf normale Kinder übertragen, so ein Baby am Anfang, wenn es geboren wird, das kann noch nicht viel. So, das weiß irgendwann, wer seine Eltern sind, er kennt die, aber das kann noch nicht reden, das kann essen, aber das muss gefüttert werden. Das kann sich selber noch nicht die Windeln wechseln. Und wir behandeln dieses Kind, wie man ein Kind behandelt oder ein Baby behandelt. So, wir sagen nicht, da steht deine Milch, ich bin jetzt mal auf der Arbeit, so, da kannst du die zwei Flaschen trinken, die eine ist für heute Abend und heute Nacht komme ich dann zurück. So, das sagt man nicht zu einem 3 Monate alten Baby, weil das kriegt es nicht hin und wir wissen alle, dass das nicht hinkriegt. Das heißt, da ist uns das völlig bewusst und mit geistlichen Kindern ist es ebenso am Anfang, so brauchen die was anderes als Teenager. So, wenn wir unseren Teenager die Windeln wechseln würden noch, so, das wäre ziemlich komisch, dann würde jeder merken, da stimmt irgendwas nicht. Also es gibt verschiedene Phasen und in diesen Phasen sind andere Dinge dran. Und das ist auch vollkommen okay. Also nur um das mal auszusprechen, ich weiß nicht, wo ihr selber euch hier vielleicht einordnen würde, aber in unterschiedlichen Phasen des geistlichen Wachstums ist es okay, dass manche Dinge noch nicht normal sind oder noch nicht da sind, da muss man sich auch keinen Druck machen. Aber eins muss immer klar sein, dass es geht um Wachstum. Wenn diese geistlichen Kinder dann wachsen, dann werden sie zu geistlichen jungen Männern und Frauen. Und da sagt Johannes darüber, dass sie haben den Bösen, eine Sache noch zu den geistlichen Kindern. Das wirkt vielleicht relativ simpel, dass sie Vergebung der Sünden haben und den Vater kennen. So, man könnte meinen, ja, so Standard. Und obwohl es so simpel ist, es ist doch extrem tief. Und es ist die Basis für alles. Und auch in den weiteren Phasen des Wachstums, so hört es nicht auf. Wenn wir aufhören, Vergebung unserer Schuld zu haben und unsere Schuld Jesus zu bekennen, so dann geht auch irgendwas schief. Das heißt, das, was wir am Anfang unseres geistlichen Lebens erlernen, das zieht sich durch und darauf bauen wir auch auf. Oder genauso, dass wir den Vater kennen, das ist nicht irgendwie eine Vorbedingung und danach kommen die eigentlich wichtigen Sachen, sondern das ist die die Basis, das ist das Zentrum, dass wir wissen, wer Gott ist. Das ist das, was der Heilige Geist in uns wirkt, dass wir rufen können, Abba, geliebter Vater. So, das ist eine ganz essentielle Sache, die der Heilige Geist in uns wirkt, genauso wie auch, dass wir wissen, dass wir Vergebung und zur Schuld haben. Also auf der einen Seite scheinbar extrem simpel und doch auch super tief. Okay, Johannes sagt über die jungen Männer und jungen Frauen, dass sie im Kampf bewährt sind, dass sie das Böse überwunden haben. Er sagt, also da gibt es irgendwie sowas wie einen Kampf. Und da gibt es auch einen Gegenspieler. Aber diese jungen Männer und geistig jungen Frauen, die haben überwunden. Nicht, weil sie selber so stark sind, sondern weil wir wissen dürfen, dass Jesus sagt selber über sich, ich habe diese Welt überwunden, ich habe den Tod überwunden, ich habe die Sünde überwunden, ich habe den Teufel überwunden. Und weil er in uns lebt, deshalb können wir auch überwinden. Das ist eine Erkenntnis oder auch ein Lernschritt, den wir machen, wenn wir reifen in unserem Glauben, dann merken wir, hey, Sünde hört nicht auf in unserem Leben, aber sie verliert ihre Macht, wir können ihr widerstehen. Es kommen noch Versuchungen von außen, aber durch den, der in uns ist, der größer ist, Jesus, durch den können wir überwinden, durch den können wir bestehen. Ein Schlüssel, da werden wir jetzt nicht weiter drauf eingehen, ist dieses, dass er sagt, das Wort Gottes bleibt in ihnen. Ich glaube, das so ganz grob beschrieben oder was ich darunter verstehe ist, dass sie immer wissen, was ist Gottes Wille oder was ist Gottes Wort. Vielleicht durch Bibelverse, vielleicht durch Dinge, die wir in unserem Herzen uns merken, aber dass sie wissen, was spricht Gott in dieser Situation in mein Leben hinein? Was sagt er über mich? Dass das Wort Gottes in ihm bleibt und lebendig ist. Okay, lass uns noch kurz anschauen, die geistlichen Väter und Mütter. Über die wird gesagt, sie haben den erkannt, der von Anfang an da war. Und als ich das erste Mal gelesen habe, dachte ich so, yes, irgendwie ein bisschen langweilig. Also ich hätte mehr erwartet. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich hätte da andere Sachen eingesetzt. Also warum steht das da oder warum betont Johannes das? Also warum sagt er zweimal das Gleiche über diese geistlichen Väter und Mütter? Und ich glaube, so den Gedanken, den ich dazu hatte oder wie ich das erklären würde, ist, dass es sagt, sie haben diese Erkenntnis als geistliche Eltern, dass Gott, der von Anfang an ist, dass er der Ursprung aller Vaterschaft, aller Elternschaft ist. Und deshalb sind sie in der Lage, auch selber für andere geistliche Eltern zu sein, weil sie wissen, dass Gott der Ursprung davon ist und dass von ihm alles kommt. Und das Zweite ist, die eigentlich bessere Übersetzung wäre, dass sie den erkannt haben, der von Anfang an ist. Weil Gott sagt über sich selber, ne, am Dornbusch zu Mose, ich bin, der ich bin. Also Gott ist der Gott, der ist, der seiende Gott, der in der Gegenwart ist, der im Moment ist, der präsent ist. Ne? Und wenn wir Gott begegnen wollen, müssen wir ihm auch im Moment in der Gegenwart begegnen. Und ich glaube, das sind so meine Gedanken dazu. Ich kann das gar nicht näher fassen, weil ich glaube, hier geht es auch nicht um eine kognitive Erkenntnis, dass man jetzt sagt, ah, okay, ich habe das verstanden, ich kann das erklären oder erzählen, sondern vielmehr, das ist was man erleben muss, was man, wenn man dieses geistliche Wachstum hat, dass man das durchlebt, dass man im Endeffekt diese Herausforderungen als junger Mann, junge Frau durchlebt, dass man das durchleidet, dass man selber den Weg geht, mit geistlichen Kindern mitzuleiden und durch dieses Durchleben, durch dieses Durchleiden kommt diese Erkenntnis von, was Vaterschaft oder was Mutterschaft eigentlich bedeutet. Und ich glaube, deshalb können diese geistlichen Väter und Mütter sagen, sie haben den erkannt, der von Anfang an ist. Und der letzte Gedanke dazu, erkennen, dass das Wort dafür, dass wenn es in der Bibel verwendet wird, steht zum Beispiel, Adam erkannte Eva. Und das ist nicht so, er hat sie gesehen, sondern das heißt, sie hatten Geschlechtsverkehr. So, sie wurden intim miteinander. Das heißt, erkennen ist nicht nur ein Wissen oder ein Sehen, sondern das beschreibt eine tiefe Intimität, eine tiefe Gemeinschaft miteinander, die diese Väter und Mütter mit Gott haben. Diese tiefe, innige Verbundenheit, Intimität auf einer ganz tiefen Ebene. Das macht sie zu Vätern und Müttern im Geistlichen. Okay, ich habe 4 Punkte, ich habe x Prinzipien geschrieben. Das waren 4 Prinzipien. Aber das ist wie mit der Kollekte vom vergangenen Sonntag. Da haben wir uns abgestimmt. Ich habe es vorhin schon erwähnt. Wachstum ist möglich oder ist nötig. Bei Kindern ist uns klar, die bleiben nicht kleine Babys. So, die wachsen und werden irgendwann selber Erwachsene, die sogar Kinder kriegen können. So, es ist ganz klar, Kinder sind auf Wachstum angelegt. Also es geht auch im Geistlichen um Wachstum. Und am Anfang sieht man die Fortschritte noch relativ klar. Und wenn ein Kind seine ersten Schritte macht, so, dann freut man sich, man jubelt darüber. Ich habe das selber noch nie erlebt, aber ich stelle mir das wunderbar vor. Und irgendwann später werden diese Entwicklungsschritte vielleicht kleiner oder nicht so sichtbar, aber sie sind trotzdem da. Und das ist was, was sich durchzieht, von Kind bis zu den Erwachsenen, bis zu den Vätern und Müttern. So, sie wachsen beständig immer weiter. Es geht immer um Wachstum. Und das Zweite dazu ist, Wachstum ist ein Prozess. So, man kann keine Phase überspringen. Man kann nicht vom Kind zum Vater werden. So, das geht nicht. Also in der echten Welt und leiblich gesehen geht es. Also scheinbare Kinder oder ziemlich junge Teenager können Eltern werden, aber das ist ziemlich herausfordernd. Und im Geistlichen ist es auch ein Prozess und es ist okay. Es ist okay, dass es diese verschiedenen Phasen gibt. Man muss die durchleben, man muss da durchgehen, um in die nächste Phase zu kommen. Man kann keine überspringen. Und wie ich vorhin bei diesem Erkenntnis der Väter sagte, ne, das ist nicht nur ein Wissen, sondern das ist ein Durchleben, ein Fortschreiten in dem Prozess. Dann das Dritte ist, so man ist auf andere angewiesen. Also wir brauchen Vorbilder, wir brauchen Leute, von denen wir lernen. Kleine Kinder lernen bis zu ihrem 6. Lebensjahr, glaube ich, mehr darüber, was sie beobachten, was sie sich von ihren Eltern oder ihren Bezugspersonen abschauen, als was man ihnen sagt. Also wenn du zum Kind sagst, rauch nicht, aber selber rauchst, so, die checken das nicht, weil die denken, hä, warum? So, Mama raucht doch auch. Warum darf ich nicht rauchen? Also dieses, was wir vorleben oder was andere uns vorleben, das prägt uns oft mehr als das, was wir sagen oder erzählen. Und gleichzeitig ist klar, wir brauchen diese gesunden, guten Vorbilder, um eine gesunde Entwicklung zu gewährleisten. Deshalb, ich finde es Hammer, dass ihr diese Aktion mit den 5 Wochen mitmacht, weil ich glaube, das ist auch eine richtig gute Gelegenheit, dass da auch andere Leute mit reinzunehmen, die noch gar nicht mit Jesus unterwegs sind. Also bei mir und Sebastian war das so, ich habe im fast ein Jahr lang mit Sebastian Jüngerschaft gemacht, mit ihm Bibel gelesen, schon gebetet, war für ihn da, wir haben Zeit verbracht, bevor er sich zu Jesus bekannt hat und taufen lassen hat, so. Da musste ich nicht erst, nachdem er getauft wurde, ihm erklären, hey, wir machen Sachen jetzt gemeinsam und du kannst auch für Leute beten, sondern er hat das immer bei mir gesehen, entweder indem ich für ihn gebetet habe oder dass ich anderen Leuten von Jesus erzählt habe oder dass ich anderen geholfen habe. So, das war schon völlig klar. Ne? Das heißt, dieser Prozess beginnt viel früher. Das beginnt nicht erst, wenn Leute getauft werden und dann Jesus nachfolgen, sondern diese geistliche Kindschaft, die bahnt sich schon früher an. Deshalb finde ich der Hammer, dass ihr da Begegnungsräume habt, auch wo ihr das erleben könnt und wo ihr das mit reintragen dürft. So, diese 3 Punkte ziehen sich eigentlich durch das ganze Leben durch. So, Wachstum ist möglich, sogar nötig. Wachstum ist ein Prozess und wir brauchen andere dazu. Wir sind nicht alleine auf diesem Weg. Wir brauchen Vorbilder, wir brauchen Leute, die mit uns gehen und wir müssen Verantwortung für andere übernehmen, weil ab irgendeinem Punkt, so, da geht es einfach darum zu sagen, okay, was kann ich weitergeben? Da geht es nicht immer nur darum, von anderen zu lernen. Das kann irgendwann auch zu Egoismus oder zu Selbstsucht werden, ne? Dass es immer nur um mich geht, um das, was ich lernen, um das, was ich hören will, sondern Es geht darum, den Segen weiterzugeben. Und das bringt uns zum vierten Punkt. Den habe ich genannt, bewusste Elternschaft leben. Als Unterpunkt, es ist eine Ehre und auch eine Herausforderung. Also dieses, wenn wir bewusste geistliche Elternschaft leben, das ist herausfordernd. So, das war nicht immer schön mit Sebastian. So, wenn der seine Rückfälle hatte oder es Herausforderungen gab in seinem Leben, der mich nachts um zwei angerufen hat oder mir einfach Termine abgesagt hat oder nicht kam, so, das war herausfordernd für mich auch emotional. Oder als wir zusammen in der WG gewohnt haben und er da gekifft hat, so, ich wusste nicht, was ich machen soll. Am liebsten hätte ich ihn weggenommen und verbrannt, aber er ist auch ein erwachsener Mann, ich kann ihn nicht behandeln wie ein Kind. So, ne, das bringt Herausforderungen und Schmerz mit sich. Aber gleichzeitig ist es auch unsere größte Ehre und die größte Freude, wenn wir dann sehen, dass Dinge vorangehen, dass Dinge sich verändern. Und das ist wie bei normalen Kindern auch. Es ist nicht immer einfach, aber es ist trotzdem das Schönste, was es gibt. Um vielleicht ein bisschen den Druck rauszunehmen, jeder kann das leben. Also nicht nur geistliche Väter und Mütter können andere begleiten. Also es geht nicht darum, wir müssen jetzt erst stark werden und wachsen und dann irgendwann können wir anderen was weitergeben, sondern immer den Schritt, den wir gerade gemacht haben, den können wir auch denen helfen zu gehen, die ihnen im Moment gehen. Vielleicht ist es sogar besser, wenn ich gerade den letzten Schritt, ne, den ich gemacht habe, mal mit meinen Klassenkameraden irgendwie zu sagen, dass ich Christ bin. So, ne? Das ist viel einfacher, wenn ich das von jemand höre, der vielleicht 2 Jahre älter ist, der noch weiß, wie sich das anfühlt, als er das erste Mal gesagt hat, als wenn der Pastor dann erzählt, wie das bei ihm vor 30 Jahren war und man denkt so, ah ja, da komme ich eh nicht hin, ne? Der macht das ja den ganzen Tag. Also das, was ich lerne, das, was Gott mit mir macht in meinem Leben, den Schritt, den ich gehe, den kann ich auch anderen weitergeben. Und es ist sozusagen, ich muss nur einen Schritt voraus sein, um den, der einen Schritt hinter mir ist, zu helfen und ihm das weiterzugeben. Das hat für mich damals voll den Druck rausgenommen, weil ich gemerkt habe, ich muss nicht dieser geistliche Superstar sein, sondern ich kann einfach mein Leben mit Jesus leben, mit anderen gemeinsam. Wir können diese Schritte gemeinsam gehen und ich kann anderen helfen, die einen Schritt hinter mir sind. Ich kann von anderen lernen, die vielleicht nur einen Schritt oder nur einen halben Schritt vor mir sind. Also zusammenfassend, wir brauchen einander. Unser geistiges Leben ist in Gemeinschaft, in der geistlichen Familie. Und Nachfolge, da hat Jesus schon, wir haben es in der Schriftlesung vorhin gehört, einen relativ krassen Anspruch dran gestellt, was es bedeutet, sein Leben hinzugeben. Aber wir dürfen es als Familie machen, wir dürfen es gemeinsam machen. Und niemand muss den Weg alleine gehen. Und ich wünsche mir das und hoffe, dass niemand hier von euch den Weg alleine geht. Manchmal denken wir das und ich glaube, das ist eine Sache, die wir einfach durchbrechen können, wo wir auch aufeinander zugehen können, wo wir uns gegenseitig unterstützen dürfen. Und letztendlich sind wir alle Söhne und Töchter des lebendigen Gottes. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, das festzuhalten. Niemand von uns ist besser, niemand von uns ist schlechter, sondern wir sind alle geistliche Geschwister, Brüder und Schwestern. Und deshalb lasst uns aufeinander achten und gemeinsam diesen Weg gehen. Okay, wir kommen zum praktischen Teil, zur Anwendung. Was machen wir jetzt damit? Oder wie schaut das aus? Wenn du in der Mitte stehst, ich habe für euch mal ich geschrieben, dass ihr euch besser identifizieren könnt. Wer ist in diesen 3 Feldern, in dieser Mindmap, wer steht da bei euch? Wer ist euer geistlicher Vater, eure geistliche Mutter? Mit wem seid ihr so eng unterwegs, dass ihr sagt, hey, das ist jemand, mit dem ich auf Augenhöhe gehe? Und wer ist euer geistiges Kind? Oder es muss nicht mal euer geistiges Kind sein. Wer ist die Person, in die ihr euch investiert, die einen halben Schritt oder einen Schritt hinter euch ist? Das kann ganz unterschiedlich ausschauen. Ne? Das muss nicht immer so ausschauen, dass ihr euch 2-mal die Woche trifft. Ich denke, das fängt da an, dass wir einfach für Leute beten und sie im Gebet begleiten, dass wir nachfragen, dass wir Interesse an ihnen zeigen. Und ja, es ist gut, wenn es dann konkreter wird, wenn man vielleicht sagt, hey, wir treffen uns regelmäßig alle 3 Wochen und lesen zusammen die Bibel oder sprechen einfach über unsere Herausforderungen. Wir beten zusammen, du kannst mir Fragen stellen. Also das kann auch telefonisch gehen. Also das kann ganz unterschiedlich ausschauen. Ich glaube, das ist für jeden von euch individuell, so wie das dran ist. Deshalb, wir sind eine geistliche Familie, wir sind gemeinsam unterwegs, niemand sollte alleine gehen. Und die Frage ist, mit wem gehst du diesen Weg gemeinsam? Oder mit wem gehst du ihn vielleicht wirklich gemeinsam? Und wir nehmen uns ein paar Minuten Zeit. Und ich habe noch ein paar Fragen vorbereitet, die euch helfen können, das auszufüllen. Ich hätte das gerne, dass jeder von euch, wenn er hier Namen einträgt oder Namen hinschreibt, von Leuten, mit denen er eine geistliche Beziehung hat, dass er mindestens einen Namen entweder neu dahinsetzt mit einem Fragezeichen von die Person könnte ich mal ansprechen oder sich in einer von den Beziehungen vornimmt, damals Sachen konkreter zu machen oder zu klären, zu sagen, hey, ich weiß nicht, Gertrude, ich weiß nicht, ob jemand so heißt hier, wir sind schon seit 20 Jahren hier zusammen unterwegs und sprechen immer zusammen. Wollen wir nicht mal jede Woche Mittwochabend um 19 Uhr einfach 20 Minuten telefonieren und zusammen beten? Ne, also wenn ihr da niemand Neues einsetzt oder da schon Leute sind, dann überlegt euch, was könnte der nächste Schritt sein, um das zu konkretisieren. Die Fragen, die helfen können, welcher Name steht schon bei dir oder welcher Name sollte da stehen? Wenn du alle Felder ausgefüllt hast, dann gibt es Beziehungen, wo es was zu klären oder zu konkretisieren gibt. Und drittens, so mach es konkret. Nehmt euch vor, bis nächsten Sonntag, wen spreche ich an? Für wen nehme ich mir vor zu beten? Und dann macht es auch, weil wenn wir jetzt hier rauslaufen und vielleicht sogar diese Namen aufschreiben, so nächsten Sonntag, wenn Matthias verabschiedet wird, habt ihr es wieder vergessen. So auf jeden Fall habt ihr es dann wieder vergessen. Deshalb macht es jetzt konkret. Ich bete, dass Gott uns zeigt, was wir da machen sollen. Und Vater, wir danken dir. Wir danken, dass du ja, uns in Gemeinschaft geschaffen hast. Und ich bitte dich, dass du jedem Einzelnen, der jetzt hier ist, einfach zeigst, welche Person er wo in sein Beziehungsnetz hinsetzen sollte. Und ich bitte dich, dass du uns auch klare Gedanken gibst, Personen zeigst, mit denen wir reden sollen, denen wir unsere Unterstützung anbieten dürfen, die wir um Hilfe fragen dürfen, wo wir einfach anbieten, zusammen mal zu beten oder einen Kaffee zu trinken und uns einfach mal ernsthaft zuzuhören. Ich danke dir, dass es schon passiert hier und ich bitte dich aber, dass du das jetzt noch konkreter machst und dir einfach den nächsten Schritt für die nächste Woche zeigst. Was ist die Begegnung, die dran ist? Wer ist die Person, in die wir uns investieren dürfen? Danke, dass du da mit uns gehst und uns hilfst. Amen. Okay, so 2-3 Minuten Zeit. Holt gerne euren Zettel raus und arbeitet mit dem. Also immer eine gute Sache, das auch. Ich mache das zu Hause manchmal nicht jede Woche, muss ich zugeben, aber ab und zu, dass ich mir das einfach überlege, neu überdenke. Ich habe mir vorgenommen, um das einfach zu teilen und offen zu legen, weil wenn wir darüber sprechen, dann weiß es jemand, dann kann jemand anders nachfragen. So, dann müssen wir das machen. Ich habe mir vorgenommen, aufgeschrieben, dass ich heute noch Simon schreibt, weil der ist gerade in Urlaub in Italien und wir haben schon über eine Woche nicht zusammen gebetet, ist mir aufgefallen. Ich werde mit ihm einen Termin machen, wann wir nächste Woche telefonieren und beten. Also ich nehme das auch ernst, das ist nicht nur was ich euch erzähle, sondern ich will das selber auch leben. Ja, wem es möglich ist, der darf zum Segen aufstehen. Ja, so segne euch der Gott des Friedens, Im Namen des Vaters, der von Anfang an ist, segne ich euch, dass ihr erkennt, dass er der Vater von allem ist. Ich segne euch im Namen des Sohnes, durch den ihr Vergebung eurer Schuld habt. Ich segne euch im Namen des Heiligen Geistes, der euer Beistand ist und eure Helfer, mit Trost und mit Kraft und mit Gemeinschaft in seinem Geist. Jesus, segne euch, der dreieinige Gott. Amen.